Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir erinnern an die große Germanistin und Holocaust-Überlebende Ruth Klüger, die eins ablehnte: Sentimentalität. So nannte sie es jedenfalls, selbst wenn es zu emotional wurde, aus ihrer Sicht. Wir haben eine ihrer nächsten Kolleginnen im Studio, um über Ruth Klüger zu sprechen. Dann wollen wir wissen, wie weit die Studierenden der Budapester Theaterhochschule im Kampf gegen Orbán noch gehen wollen. Und wir versuchen zu verstehen, wie Herbert Feuerstein das deutsche Fernsehen verändert hat. Nicht nur mit Lechts, Hechel und Wirk, sondern auch mit einer Obsttüte, die er im Fernsehen über den Kopf zog, damit er nicht gesehen wird. Herbert Feuerstein über Humor.
Es ist meine Form von Demut. Ich kann Situationen und Menschen eigentlich nicht ernst nehmen und mich selber schon gar nicht.
Ruth Klüger also, Germanistin, Schriftstellerin, Lyrikerin, Überlebende des Holocaust. Im Alter von 88 ist sie gestorben. Hielt vor 4 Jahren im Bundestag eine Gedenkrede und sprach dabei auch über Deutschlands Flüchtlingspolitik.
Dieses Land, das vor 80 Jahren für die schlimmsten Verbrechen des Jahrhunderts verantwortlich war, hat heute den Beifall der Welt gewonnen, dank seiner geöffneten Grenzen und der Großzügigkeit, mit der sie syrische und andere Flüchtlinge aufgenommen haben und noch aufnehmen. Ich bin eine von den vielen Außenstehenden, die von Verwunderung zu Bewunderung übergegangen sind.
Ruth Klüger, sie war auch bei uns zu Gast und sprach darüber, warum sie ihre Häftlingsnummer hat entfernen lassen.
Ja, es wurde zu viel angestarrt. Es war mir dann einfach zu unangenehm. Ich wurde gerade in Deutschland und in Österreich, war auch eine gewisse Entrüstung spürbar, als würde ich mich bloßstellen, als würde ich als ein Mahnmal herumlaufen oder den Leuten Vorwürfe machen, wenn ich im Sommer kurze Ärmel getragen habe. Und es wurde mir zu viel. Es ist für viele Überlebende ein Zeichen von Verbundenheit mit den Toten. Darum lassen sie sich nicht entfernen. Es war, nachdem ich dieses Buch geschrieben hatte, nicht mehr so wichtig, dieses Zeichen, diese Hundemarke im Grund, als Erinnerung an die Geschehnisse zu behalten. Ich hatte ja das Buch geschrieben, dachte ich. Und da habe ich es entfernen lassen und war froh darüber. Das ist in Ordnung.
Ruth Klüger über eines ihrer Erinnerungsbücher und über die Entfernung ihrer Häftlingsnummer. Hier bei uns im Studio war sie vor einiger Zeit. Irmela von der Lühe, Erika Mann, Forscherin, Germanistin, Kollegin von Ruth Klüger. Die beiden haben in Göttingen zusammen gelehrt und geforscht. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie kannten sie persönlich. Sie haben mit ihr zusammengearbeitet, sogar in Göttingen in einem Raum gesessen. Wie erinnern Sie sie als Person?
Also, sie war von einer beeindruckenden Spontaneität und Herzlichkeit bei gleichzeitig erstaunlich spröder Haltung. Also was ihr extrem zuwider war, das konnte man bei jeder persönlichen Begegnung erleben. Das zieht sich durch ihre Texte, das zeigt sich an ihren Auftritten. Was sie auf den Tod nicht leiden konnte, war Sentimentalität. Und sie sprach gar nicht von Sentimentalität, sondern sie nannte es schlichtweg Kitsch. Und wenn man den richtigen Ton mit ihr traf, was ganz einfach war, dann hat man eine sprühende, vitale, ungemein neugierige und diskussionsfreudige Kollegin erlebt, die dann auch eine Freundin wurde, die auf alles neugierig war, die argumentativ keinerlei Tabus kannte, die, wie gesagt, nur auf etwas intellektuell allergisch reagierte, wenn jemand meinte, er müsste auf die Gefühlsdrüse drücken. Das war nicht möglich.
Aber wo genau war da die Grenze? Also ich meine, das ist ja sehr subjektiv, glaube ich. Für den einen ist schon etwas sentimental oder kitschig, was für den anderen noch im Rahmen des Möglichen erscheint.
Ja, das ist natürlich generationentypisch.
Und auch ihre eigene Prägung vermutlich.
Selbstverständlich,
auch,
ne? Aber schauen Sie in Ihre Bücher, schauen Sie vor allem in Weiterleben, das Buch, mit dem sie berühmt wurde, seit 1992, das hat einen Ton. Das kann nun die Literaturwissenschaftlerin, die sie auch war und als die sie geschrieben hat, und die Lyrikerin, die sie auch war und die auch Gedichte ja immer geschrieben und veröffentlicht hat, die kann das natürlich beurteilen. in dem Moment, wo sie Erfahrung in Phrase überführen, in dem Moment, wo sie Beschreibung durch falsche Floskeln ersetzen, in dem Moment zum Beispiel, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, wo sie davon sprechen, dass sie eine Leidensgeschichte gehabt habe, von der sie Bericht erstatte, würde sie protestiert haben. Sie erzählt nicht von Leiden. Sie spricht von Erfahrung. Sie diagnostiziert, woran sie sich erinnert. Sie tut das ohne Kalkulation mit einer empathischen, wohl gar tränenseligen Reaktion auf Seiten der Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Gegenteil, sie riskiert die Provokation genau dieser Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wie hat sie denn dann die Holocaust-Erinnerung geprägt? Ich meine, das ist ja Ihre Generation, da gibt es ja auch andere Stimmen, die über ihre Holocaust-Erfahrungen geschrieben haben. Sie hat es offenbar auf eine recht nüchterne, fast schon harte Art und Weise getan. Hat sie da etwas geprägt auch?
Sie ist eine Frau gewesen, die aus den Büchern gelebt hat, die aus der Lektüre gelebt hat und die von daher ein tief ausgeprägtes Bewusstsein davon hatte, dass Wesentliches längst gesagt ist. Und damit beginnt auch das Buch, damit beginnt Weiterleben. Und auch die englische Fassung, die sie ja einige Jahre später nach dem Tod der Mutter erstellt hat, Still Alive, ein im Grunde ganz anderes, ein zweites Buch, wie sie gesagt hat, aber es enthält doch auch sehr viele Übereinstimmungen. Und das, worauf ich jetzt hinaus will, taucht in beiden Texten, in beiden Textvarianten auf. Es ist der Gedanke des Zweifels daran, dass sie sich aufwirft, noch einmal von den Lagern zu erzählen, wo es doch dazu, wir schreiben das Jahr 1991, sie hat angefangen zu schreiben ab 1988, 89, wo es doch zu diesem Zeitpunkt die großen, die kanonischen Texte längst gegeben hat, und zwar in internationalem Zuschnitt. Denken Sie an Primo Levi, denken Sie an Jorge Semprún, denken Sie auch an Anne Frank. In jedem Fall hat es die großen Texte längst gegeben und darüber reflektiert sie. Sie sagt, was tue ich eigentlich? Was kann ich sagen? Wie kann ich denn mich aufwerfen? Wie kann ich mir denn anmaßen, noch etwas zu diesen Erlebnissen zu sagen, wo es die großen Texte schon gibt?
Die persönliche Erfahrung, die steht doch über allem, oder?
Ja, aber jeder Mensch hat eine persönliche Erfahrung.
Aber nicht so eine.
Und in dem Moment, wo Sie eine Erfahrung in Sprache übertragen, stellt sich die Frage, werde ich eine eigene Sprache dafür finden? Das wissen Sie nicht, solange Sie nicht anfangen.
Das war ihr wichtiger als das Authentische, sozusagen.
Ja, unser modisches Gerede von Authentizität könnten wir uns jetzt mal bald abschminken. Also, Sie fragen nach der Besonderheit des Textes. Und ich habe schon begonnen, diese Besonderheit zu beschreiben. Sie hat mit dem zu tun, was man dann genannt hat und wozu sie selber auch sich bekannt hat, einer zum Teil provokativen Lakonie. Die zeigt sich in Formulierungen, die zeigt sich im Arrangement der erzählten Inhalte. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das auch seinerzeit, als der Text bekannt wurde, immer wieder zitiert wurde. Ich kann meine Mutter nicht leiden, aber sie hat mir das Leben gerettet. Die Schonungslosigkeit, mit der sie sprachlich und inhaltlich mit ihrer Beziehung zu ihrer Mutter umgegangen ist, war schockierend. Jetzt kommen Sie mir nicht und sagen, das war authentisch. Nein, das war schockierend. Das war das Produkt einer Reflexion darüber, wie kann ich erzählen, was ich empfinde, ohne dass ich ein großes Bekenntnis zur Kultur der Empfindung ablege. Zweites Beispiel, sehr berühmt geworden, immer erneut kritisiert, nachgerade ein Tabubruch, den Text Weiterleben durchziehen, exklamative, ausrufähnliche Formulierung wie: Wenn Sie das lesen, liebe Leserin, dann werden Sie jetzt wahrscheinlich erschüttert sein. Das verbitte ich mir und so weiter. Dass sie durchgehend die Leserin adressiert und nicht den Leser, war keine Konzession an eine gendergerechte Sprache, sondern war Ausdruck eines politischen, eines feministischen Bewusstseins, das sich noch dahingehend erweiterte, dass sie sagte, ja, ich weiß doch, dass Männer nicht lesen. Männer werden ein solches Buch, wie ich es hier schreibe, sowieso nicht lesen. Dazu passt dann die spätere große Studie über Frauen lesen anders.
Und dieses Feministische, weil Sie das angesprochen haben, das ist ja, glaube ich, auch wichtig für Sie schon relativ früh. Gibt es da vielleicht auch einen speziellen weiblichen Blick auf die Opfererzählung während der Nazizeit?
Nein. Es gibt einen Blick, einen ganz selbstverständlichen Blick auf die eigenen Erfahrungen als Frau.
Die anders waren als eben als männliches Opfer zu der Zeit.
Ja, und nicht nur als Opfer, sondern als sozusagen als Überlebende der Lager, als Studentin, zunächst in Regensburg und sodann in Amerika, als jemand, die versuchte, eine akademische Karriere zu machen, die mit einem Mann verheiratet war, der Meinung war, sie solle seine Karriere erstmal begleiten, die mit zwei Kindern alleine als Wissenschaftlerin sich durchsetzen musste und die noch an der hochmögenden Universität Princeton, wohin berufen zu werden, gleichsam die Krönung einer akademischen Karriere für eine Frau in den 70er und 80er Jahren gewesen ist, nicht zögerte, einen Mann, der ihr dumm kam, ein Glas Weißwein ins Gesicht zu schleudern, was natürlich das Ende der Karriere in Princeton bedeutete, was sie aber überhaupt nicht gestört hat. Sie hat ja diese Geschichte auch erzählt, wie sie überhaupt nie gezögert hat, skandalöse Geschichten auf amüsante Weise zu erzählen. Amüsant heißt nicht skandalisierend, sondern so, dass sie das Gefühl haben, als Leserin, das musste erzählt werden. Und das kann sonst niemand so wie sie.
Kann ich da auch als Mann fragen, ob Sie sich als Frauen auch gegenseitig bestärkt haben, Sie und Ruth Klüger?
Wir haben uns sehr gemocht und wir haben natürlich auch gemeinsame Veranstaltungen.
Es ist hart im Wissenschaftsbetrieb, das meine ich damit. Sie haben es auch gerade erwähnt, ne?
Also ja, aber das war
gerade
zu
für die Generation
Zeitpunkt
noch schwieriger als für Jüngere jetzt, ne?
Aber es war so, als ich sie kennenlernte, das war 1997 in Göttingen, da war sie als ständige Gastprofessorin an die Universität Göttingen eingeladen worden und ich hatte als erste Frau in der seinerzeit 120-jährigen Geschichte des germanistischen Seminars der Georg-August-Universität Göttingen als erste Frau einen Ruf auf eine Professur gekriegt. So,
das
also
meine ich.
Ja, und das hat uns natürlich beide amüsiert. Aber weder haben wir einen retrospektiven Klagegesang angestimmt, noch haben wir gefunden, wie großartig das jetzt alles ist. Wir haben großartig gefunden, dass wir hier zusammenarbeiten dürfen oder uns begegnen dürfen oder uns auseinandersetzen dürfen.
Ist aber nicht selbstverständlich in diesem Wissenschaftsbetrieb, bis heute nicht. Also Frauen haben es schwerer. Hat Ruth Klüger was erreichen können? Stand sie auch für etwas?
Also sie hat es schwer gehabt in Amerika. Aber dennoch, ab einem bestimmten Moment, also seit, sagen wir mal, seit Mitte der 80er Jahre, haben sich die Bedingungen ja erheblich verbessert, zumindest in Amerika. Und davon hat die deutsche akademische Frauenbewegung auch immens profitiert. Und natürlich war Amerika, frei nach Goethe, Amerika, du hast es besser, Amerika war in frauenpolitischer Hinsicht, inner- und außerakademisch, natürlich ein Vorbild. Und Frauen haben in Amerika bis heute einen anderen Habitus im Umgang mit Kolleginnen und auch mit Kollegen. Der Konkurrenzkampf, das Fechten um die Zugehörigkeit zu sogenannten Netzwerken vollzieht sich sehr viel zivilisierter, wenn es sich denn überhaupt vollzieht. Es gibt eine Selbstverständlichkeit des kollegialen Umgangs miteinander unter Frauen und natürlich auch unter Frauen und Männern. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber wann immer ich dann später nach Amerika kam, ich war ja auch an ihrer Universität aufgrund ihrer Einladung fast ein ganzes Jahr, ich habe die Freundlichkeit, die Kollegialität, die selbstverständliche akademische Gastfreundschaft als etwas erlebt, woran man noch heute im Zeitalter von Exzellenzuniversitäten sich orientieren könnte, wenn man der Meinung wäre, man sollte sich orientieren.
Und jetzt nach unserem Gespräch hier im Studio, wenn Sie nach Hause kommen, schlagen Sie dann noch mal was auf von ihr, von Ruth Klüger? Oder gibt es Momente, wo Sie einfach noch mal was nachlesen bei ihr?
Also ich will es nicht übertreiben, aber ich kenne die Sachen sehr gut.
Sie haben es intus.
Ja, ich habe ja viele Texte auch sozusagen manchmal gleich mitgelesen. Das gilt für spätere Texte. Wir haben ja auch in Seminaren ihre Texte zum Teil erörtert. Aber das Werk, sofern es das wissenschaftliche Werk ist und dann eben die großen Autobiografien, glaube ich, doch ziemlich gut zu kennen, ja, ohne dass ich das jetzt lesen muss. Im Übrigen würde ich sagen, wenn ich das jetzt aufschlage, dann wird es schwer.
Ermele van der Löhe, Kollegin, Germanistin, Literaturwissenschaftlerin von Ruth Klüger, die jetzt im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.
Sie sind Deutschlandfunk Kultur. Fazit, die Kultur vom Tage. In Ungarn versucht ja die Orbán-Regierung schon seit einigen Jahren, der Kulturszene ihren Stempel aufzudrücken durch rigorose Personalpolitik im eigenen politischen Sinne. Und dasselbe gilt auch für die Unis und Hochschulen. Vereinzelt gab es Proteste, doch im Falle dieser Hochschule, um die es jetzt geht, sind sie besonders heftig. Die renommierte Theater- und Filmhochschule nämlich wird von den Studierenden bestreikt. Und es sieht nicht danach aus, dass sie so bald aufgeben werden. Sie verweigern sogar dem Orbán-getreuen neuen Leiter den Zugang. Noemi Kisch ist Schriftstellerin in Budapest und beobachtet die Szenerie. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was ist Ihr Eindruck, was die Proteste, was den Widerstand angeht gegen diese Personalpolitik der rechtskonservativen Regierung? Wird das stärker? Könnte das Erfolg haben?
Erstmal heute oder seit einer Woche bin ich etwas hoffnungsvoller und ich habe auch Zuversicht, weil ich denke, dass die Studenten das ganz gut organisieren und ich finde, dass sie auch ein Recht dafür haben, dass sie das Studium jetzt nicht anfangen oder mindestens, dass sie das Gebäude besetzen. Und es betrifft nicht nur die Studenten von der Filmhochschule und Theaterhochschule, sondern es gibt ganz viele Intellektuelle und Kunstmacher und auch Schriftsteller und Künstler, die auch mit demonstrieren und mitmachen. Es ist schon seit Wochen und man muss natürlich viel Kraft haben, das zu tun. Aber ich denke, es beschwierigt die Situation und es wird ja auch nicht so einfach, diese Hochschule zu besetzen. Also die Studenten sind nicht so viel, das sind 300 Leute, weil das ist eine sehr kleine, eigentlich die kleinste Hochschule in Ungarn. Und die Aufnahmeprüfung ist sehr schwierig. Also es wird auch sehr viel kritisiert, auch diese Schule, dass es eine sehr Elite-Schule ist. Also aber ich gehe davon aus, dass auch die Schule sich auch dadurch ändert, durch diese Demonstrationen.
Ja, in welche Richtung können Sie sich ändern?
Ja, dass es einfach mehr Kommunikation gibt mit der Bevölkerung, auch mit Leuten, die nicht in diese Schule gehen, die diese Schule gar nicht kennen. Und ich finde, das ist auch gut, dass die Studenten jetzt versuchen, diese Schule mehr zu öffnen und kommunizieren mit der Gesellschaft. Also das finde ich auch noch ein neuer Aspekt und ich finde das auch sehr wichtig, also wie sie das machen in den Medien. Auch soziale Medien, also sie nutzen ja ganz viele, ganz neue Sachen und dadurch entsteht auch, und das ist auch meine Hoffnung, eine Kommunikation mit der Gesellschaft und vielleicht werden dann die Leute mehr klar sehen, warum das nicht gut ist, wenn diese Schule besetzt wird von Leuten, die dort eigentlich nicht so erwünscht sind. Das geht nicht, also das ist nicht gut.
Und ist denn sich die Studentenschaft da weitestgehend einig und auch vielleicht die Lehrenden und auch anderes Personal, dass man eben ja diesen rechtskonservativen Eingriff in die Personalpolitik von außen nicht dulden will? Steht da die Schule wie eine Eins?
Sie sind ja ganz klar entschieden, einig, dass sie diese Besetzung nicht wollen. Das finde ich auch gut, weil diese Reform, also diese ganze Reform der Hochschulwesen in Ungarn ist ja natürlich auch nötig. Also das finde ich auch recht. Also das ist nicht schlimm, wenn Reformen geben und wenn auch so Kunst und Autonomie und künstlerische Szene reformiert wird. Das ist ja auch sehr nötig
Was genau sollte da passieren? Sie haben es ja schon angedeutet, dass Sie sich durchaus auch freuen, dass die Theater- und Filmhochschule da jetzt durch diese politische Situation eben auch aufgeweckt wird, um sozusagen eine stärkere Kommunikation auch mit der Gesellschaft dort einzugehen. Was würden Sie sich noch wünschen, jetzt mal jenseits auch der Kritik an dieser rechtskonservativen Personalpolitik, aber was würden Sie sich denn noch wünschen, was sich noch verändern sollte und könnte?
Ich warte auf eine Reform der ganzen Kunstszene in Ungarn. Wissen Sie, ich bin eine Frau, Schriftstellerin. Diese ganze Szene ist ja sehr patriarchatisch geworden, auch in der sozialistischen Zeit. Auch nach der Wende wurde das sehr stark kritisiert, dass unsere Kunstszene sehr konservativ ist. Auch die linksliberale Szene kann auch sehr konservativ regiert werden. Und ich finde das auch sehr schön, wie die Studenten das einfach durchsetzen, dass diese Schule vielleicht auch durch diese Auseinandersetzung reformiert wird. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das jetzt auch ein Ergebnis sein kann. Aber wie gesagt, ich bin vielleicht auch sehr optimistisch oder ich erwarte zu viel und die sind auch junge Leute, meistens auch Frauen, also Schauspielerinnen, Studentinnen, die das auch oft in der Hand haben und ich hoffe dann, in Kunst kann das vielleicht viel besser oder viel realitätsvoller passieren als in der Politik, weil die Kunstszene ist immer viel offener und radikaler und sagt die Wahrheit vielleicht viel besser aus. Also ich weiß es nicht, aber ich hoffe daran als Schriftstellerin.
Also es könnten außer offenbar Veränderungen vielleicht jetzt passieren, die gar nicht vermutlich in der Ursprungsintention der Orbánschen Personalpolitik waren. Also vielleicht ist es auch so eine Art Weckruf, so verstehe ich Ihre Worte. Und wenn man sich jetzt mal, sage ich mal, die zwei sind ja dann doch auch Männer, mal genauer anschaut, die jetzt auf ihre Weise Verantwortung tragen für diese Theater- und Filmhochschule. Gábor Sárka zum Beispiel, der Stabschef im Verteidigungsministerium war, Militärattaché in Paris, also ein hochrangiger Offizier, der jetzt plötzlich da diese Theater- und Filmhochschule leitet. Wie konnte das passieren?
Ja, wissen Sie, das finde ich natürlich auch sehr schlimm und ich bin auch sehr kritisch damit, weil ich möchte und natürlich jede Künstler und auch Studenten möchten, dass solche Schulen und Gremien und die Führung auch mindestens von Kunstschaffenden besetzen werden. Da bin ich auch sehr kritisch. Also das ist ja nicht gut. Und ich glaube, die Studenten haben das so gelöst, dass dieser Mann wurde ja nicht hereingelassen in das Gebäude. Also sie haben einfach in der Tür standen sie und sie haben den Typ auch nicht reingelassen. Also das war die Reaktion von den Studenten und das finde ich auch eigentlich nicht ganz okay.
Ob sie das auf Dauer durchhalten können, das kann man, glaube ich, bezweifeln. Ne? Im Notfall holt er die Polizei und verschafft sich Zugang. Das kann
ja
natürlich passieren.
Aber dann kommen ja auch noch mehr Leute, weil die Demonstration ist ja sehr groß. Und wir haben gerade Oktober 23 ist die Revolutionstag. Also da gibt es immer sehr viel Bewegung in der Gesellschaft und sehr viele Demonstrationen in Budapest, weil es kommt die Revolution 56, also gegen der stalinistische, kommunistische Ungarn. Und da kommen bestimmt auch nochmal Demonstrationen. Da bin ich ziemlich sicher, dass das auch nochmal kommen wird.
Und die andere Person, die ich gerne erwähnen wollte, ist Attila Vidnyansky, der auch Intendant des Budapester Nationaltheaters ist und von der Orbán-Regierung eingesetzt worden ist und jedenfalls im internationalen Theaterbetrieb als sehr umstritten gilt mit seinen nationalistischen Ansichten, der jetzt also Stiftungsvorsitzender ist dort bei der Theater- und Filmhochschule. Welche Rolle spielt er?
Er ist ja, wie Sie gesagt haben, ein Theatermacher, sogar international auch bekannt. Er kommt aus dem ukrainischen, russischen Theater und er wurde auch sehr bekannt, auch europaweit, weil er eine sehr avantgardistische, auch gute Theater gemacht hat vor 20, 25 Jahren. Und heute ist er aber der Personal von der politischen Besetzung von Theatern. Und er spielt natürlich diese böse Rolle. Und ich finde das auch schade, weil sein Kunst und er als Künstler ist ja auch eine namenhafte, wichtige Theatermacher in Ungarn. Und ich weiß nicht, wie weit er das technisch auch machen kann, dass er durch oder gegen diese Opposition und Demonstration, dass er sich trotzdem in die Hochschule setzt und dort regieren wird. Also ich weiß nicht, wie er das dann einfach technisch machen kann.
Ja, vor allem auch gegen all die jungen Talente, die ja da an dieser Hochschule auch sind, diese jungen Studierenden, die ja auch diese Hochschule vielleicht verlassen könnten. Wie hoch ist denn die Gefahr, dass dort ein gesammelter Exodus aus dieser Hochschule passieren könnte?
Wenn man schon so viel gearbeitet hat, dass man als Schauspielerstudent in dieser Hochschule sitzt oder Dramaturgiestudent oder Theaterregisseur, Filmregisseur, also das kann ich mir sehr schwierig vorstellen, dass sie einfach die Schule verlassen. Aber ich hoffe, dass die Studenten auch noch Ausdauer haben und dass sie dann diese Exodus nicht machen werden.
Wir erleben ja jetzt eigentlich schon seit Jahren so eine Art rechtskonservative Kulturrevolution, wenn man das vielleicht mal so zugespitzt formulieren kann, durch die Orbán-Regierung. Das erleben wir, ja, wie gesagt, in der Kulturszene, das erleben wir aber auch in der Hochschule, in der Uniszene. Das geht jetzt schon seit vielen Jahren und könnte auch noch weitere Jahre gehen, denn die Regierung scheint relativ stabil zu sein. Was ist Ihre Prognose eigentlich? Also wird der Widerstand bei bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, kulturellen Gruppen stärker?
Ja, also es sind so gespalten, weil Budapest ist ja auch mehr in der Opposition. Wir haben einen neuen Bürgermeister, die auch erfolgreich ist. Eigentlich Kulturpolitik steht immer sehr im Hintergrund. Also meine Fach sozusagen, meine Arbeit als Künstlerin ist nie im Vordergrund. Aber andererseits ist das ja natürlich die einzige Form, eine Opposition auszubilden. Also Kunst ist ja ein gutes Mittel dafür. Aber ich sehe auch, dass zum Beispiel einige Bücher oder vielleicht auch Autoren gibt es ja auch, die sehr gut Bücher noch verkaufen können. Und diese Kunst, diese oppositionelle Kunst wird auch immer wieder gelesen und gesehen und wahrgenommen. Also es gibt immer noch einen Freiheitsraum.
Das sagt die Schriftstellerin Noemi Kisch hier im Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.
Ja, danke schön.
Die Besetzung also der Theater- und Filmhochschule in Budapest und der Streit um die Orbán-Personalpolitik. Und jetzt geht es uns um Herbert Feuerstein, also der Entertainer, Autor, Melancholiker, war offenbar sehr weitsichtig. Er hat nämlich seinen eigenen Nachruf vorbereitet und er beginnt so.
Ich will nicht lang drum rumreden. Ich bin jetzt tot und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden das eines Tages auch sein.
Mehr von diesem ganz außergewöhnlichen Nachruf bei den Radiokollegen vom WDR. Fast 2 Stunden. Ein letzter Auftritt von Herbert Feuerstein. Ein Mann, der vor allem das deutsche Fernsehen natürlich verändert hat und ohne den Harald Schmidt zum Beispiel vermutlich nie so geworden wäre, wie er war. Herbert Feuerstein, mit 83 ist er gestorben. Theaterredakteurin Susanne Burkhardt erinnert an ihn.
Wenn man wie Herbert Feuerstein in den Salzburger Alpen groß geworden ist, von Geburt an bestraft mit dem Österreich-Gen, das Nörgeln bedeutet, tiefen Pessimismus, Neid und Hass, wenn man wie er einst mit Thomas Bernhard studierte und Elfriede Jelinek zur Lebensfreundin hatte, dann ist es nur folgerichtig, dass Gedanken an den Tag der eigenen Geburt immer frei von jeder Fröhlichkeit waren.
Ich bin ein eher scheuer Mensch. Also ich fühle mich nicht wohl in Gesellschaften. Und ich bin kein Kumpelmensch und ich kann nicht feiern. Und ich feiere eben auch gerade keine Geburtstage, die am allerwenigsten, weil es da überhaupt keinen Grund gibt zum Feiern. Ich lebe nicht so wahnsinnig gerne. Ich will jetzt auch nicht unbedingt sterben oder irgendetwas. Ich selber hätte mich nicht gezeugt.
Feuerstein liebte solche maßlosen Übertreibungen, in denen immer auch etwas Wahres verborgen war. Er kultivierte seine Neurosen und seine Depression, die vielleicht aus einer unglücklichen und einsamen Kindheit in Salzburg mit hysterischer Mutter und Nazi-Vater stammten. Aber so genau wusste man das bei ihm nie.
Sehen Sie, das ist toll, dass man immer hinterfragt, ob was wirklich stimmt. Und ich habe das sehr gerne, diesen Zweifel. Ne? Ist der echt oder ist das wahr, was er sagt?
Seine Schwierigkeiten mit menschlicher Nähe hatten den einstigen Musikstudenten vom Mozarteum in Salzburg nicht davon abgehalten, ins kollektive Medium Fernsehen zu gehen. Er war es, der Schmidt einander erfand und Harald Schmidt vor die Kamera holte, mit dem ihm eine mystische Antipathie verband.
Ich bin Herbert Feuerstein, ich bin 19 Jahre alt und 1,65 groß. Ich bin Chefautor der Sendung Schmiteinander, Vordenker, ich bin das Hirn, andere sind die Kraft, vielleicht der Körper. Ich stehe dahinter.
Natürlich, er ist Masochist, ich bin Sadist und wir haben das große Glück, dass wir uns begegnet sind.
Es ist blöd, wir sind auch blöd, aber wir sagen nicht die Lösung.
Schmiteinander ist aus heutiger Sicht undenkbar ohne eine neue Form von Humor, die Herbert Feuerstein damals aus Amerika importierte. Als Chefredakteur der deutschen Ausgabe der Satirezeitschrift Mad, die er 20 Jahre leitete, flossen seine Erfahrungen ein, die er zuvor als Journalist in Amerika gemacht hatte. Infiziert von einer amerikanischen Art des Denkens und Machens erfand er Worte wie
Lechts, Hechel, Wirk.
Comicverknappungen, die zu Leitworten wurden für eine ganze Generation von Pubertisten. Die Jahre bei Mad beschrieb Feuerstein als seine wichtigsten.
Ich hatte mithilfe von Mad eine Art Grundlage geschaffen. Ich nenne das immer so als Art die Infektion mit dem Virus der Verarschung. Und ich erlebe das, sei es bei den Medienleuten, also Journalisten sowieso, sogar bei den Werbeleuten, die in der Mad-Zeit aufgewachsen sind, dass die sehr viel von diesem Humor übernommen haben.
Herbert Feuerstein, der später vor allem als Theaterschauspieler, Autor von Reisebüchern und als Musikmoderator Erfolge feierte, war schon 50, als er zum Fernsehen kam und sich bei Harald Schmidt eine Obsttüte über den Kopf zog, um nicht gesehen zu werden. Sein Publikum gewann er immer mit einem einfachen Trick. Er gab den Loser, mit dem sich alle identifizieren konnten. Er wusste, dass der geschickte Loser am Ende der Sieger ist. Glücklich machte ihn aber auch das nicht. Denn Herbert Feuerstein war überzeugter Pessimist.
Der Humor für mich ist eigentlich das Infragestellen von sich selber. Dass man sich klar wird, dass man eben auch letzten Endes nicht nur lächerlich ist, sondern eigentlich unbedeutend. Ich sag's mal ein bisschen pathetisch. Es ist meine Form von Demut. Ich kann Situationen und Menschen eigentlich nicht ernst nehmen und mich selber schon gar nicht.
In den letzten Jahren wollte Feuerstein vor allem eins, seine Ruhe. Er sei, so der Kabarettist, ein alter Sack. Der Wunsch für eine Grabinschrift. Er konnte ständige Nähe nicht ertragen.
Wenn man mich fragt, was mein Ziel für die nächste Zeit ist, dann sage ich halt immer, gesund sterben. Ne? Aber das ist ja das Los überhaupt von Pessimisten, dass sie eines Tages trotzdem sterben. Ne? Und dann können sie sagen, ich habe recht gehabt in meinen Befürchtungen.
Herbert Feuerstein, an ihn erinnerte Susanne Burkhardt. Mit Christian Neugebauer.
Generalintendant Hartmut Dorgalow hat den Fahrplan für die Eröffnung des Humboldt-Forums in Berlin bekannt gegeben.
Nach jahrelanger Verzögerung und deutlicher Kostensteigerung soll nun am 17. Dezember ein Eröffnungsjahr beginnen. In den ersten 14 Tagen könnten Interessierte zunächst den neuen Stadtraum erkunden, hieß es. Von Januar an sollen erste Teile des Kultur- und Ausstellungszentrums zunächst für 4 Tage pro Woche öffnen. Regulärer Betrieb in einigen Bereichen ist von Ostern angeplant. Die ursprünglich zu einer der geplatzten Eröffnungen angekündigte große Elfenbeinausstellung ist nun von Mai 2021 an vorgesehen. Auf allen Ebenen soll das Haus erst zur Jahreswende 2021/22 zugänglich sein. Dann sind auch erste Ausstellungen von Ethnologischem Museum und dem Museum für asiatische Kultur geplant. Die Schwedische Akademie verkündet morgen in Stockholm die Entscheidung über die Vergabe des Literaturnobelpreises 2020. Die Auszeichnung ist mit derzeit umgerechnet fast 860.000 Euro dotiert und zeichnet das Gesamtwerk der Preisträger aus. Carsten Schmiester.
Für den diesjährigen Preis gibt es 197 Nominierungen, 37 davon zum ersten Mal. Als mögliche Preisträger gelten unter anderem die US-karibische Autorin Jamaica Kincaid oder Dauerkandidaten wie Ngugi Wa Thiong'o aus Kenia oder die Kanadierin Margaret Atwood. Aus Europa sei nach dem Österreicher Peter Handke im vergangenen Jahr wohl nicht schon wieder jemand dran, wird gemunkelt. Gegen ihn hatte es wegen seiner Haltung zum Jugoslawienkrieg Proteste gegeben. Das sollte sich nicht wiederholen.
Ein Gutachten legt die Rückgabe kolonialer Raubkunst in den Niederlanden nahe. Die im Auftrag der niederländischen Regierung eingesetzte Sachverständigenkommission erklärte, das Unrecht müsse anerkannt und den ursprünglichen Eigentümern die Rückgabe der Objekte zumindest angeboten werden. Die Kommission schätzt, dass es um hunderttausende Objekte in Museen und Sammlungen geht. Für den Rekordpreis von umgerechnet rund 27 Millionen Euro ist in New York eines der am besten erhaltenen Tyrannosaurus-Skelette der Welt versteigert worden. Der T-Rex Stan erzielte damit das Vierfache der bisherigen Rekordhalterin Sue, die 1997 versteigert worden war. Peter Mücke.
Stan ist nach Schätzungen der Forscher etwa 60 Millionen Jahre alt. 1987 hatte der Hobby-Paläontologe Stan Sackrisson das nach ihm benannte Skelett im US-Bundesstaat South Dakota entdeckt. Mehr als 3 Jahre dauerten die Ausgrabungen und die Rekonstruktion der 188 Dinosaurierknochen. Danach wurde das Skelett in South Dakota ausgestellt. Es diente als Vorlage für zahlreiche Repliken in anderen Museen. Wo genau Stan sein neues Zuhause hat, ist unklar. Der Käufer wollte zunächst anonym bleiben.
Weltweit wurden seit dem ersten Fund 1902 nur 50 Tyrannosaurus-Skelette entdeckt.
Christian Neugebau mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. 2 neue Filme wollen wir jetzt vorstellen, gemeinsam mit Anke Lewicke. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
2 Filme aus Frankreich, von Bertrand Bonello und von Jean-Paul Salomé. Beginnen wir mit dem von Bertrand Bonello, Zombie Child. Also wenn man das so hört, klingt erstmal nach einem Horrormotiv, dem Zombie. Aber worum geht's?
Ja, man könnte eigentlich sagen, dass er das Genre ganz ernst nimmt und einer Frage nachgeht, die schon viele Zombie-Filme gar nicht mehr machen. Was ist denn überhaupt ein Zombie? Und diese Frage beantwortet er doch auf faszinierend.
Ein lebender Toter, dachte ich immer.
Ja, oder jemand, der von den Toten erweckt wird und vom Voodoo-Kult dann verflucht wird. Und dieser Film macht das aber sehr faszinierend, weil er 2 Schauplätze hat. Einmal Paris, heute ein Elite-Internat für Mädchen. Und diese Mädchen, die weißen Mädchen, denken eben, Zombies sind eben diese Horrorwesen, die alle anderen Menschen auffressen. Aber da gibt es Melissa, das ist die Neue, die kommt aus Haiti. Und für sie sind Zombies eben Figuren aus den Mythen und Legenden ihrer Heimat. Und dann geht der Film auf einmal immer wieder in Haiti 1962 zurück und erzählt von einem Mann, der von einem Voodoo-Zauberer verhext wurde und fortan eben als versklavter Zombie auf den Feldern arbeiten musste. Also man könnte sagen, der Film ist ein Highschool-Film, ein Zombie-Film, aber auch ein Historienfilm.
Also offenbar ist der historisch verankert mit haitianischen Mythen, Bezug auch zu Frankreich, zu Kolonialgeschichte. Steckt das alles mit drin?
Das steckt alles mit drin. Das ist auch ganz interessant, weil dieses Gebäude, dieses Internat wurde von Napoleon noch erbaut. Und Napoleon war ja damals, der versucht hat, auch den Aufstand der Schwarzen niederzuschlagen auf Haiti. Aber Haiti war dann ja die erste schwarze Republik. Also es kommt alles mit rein, aber es gibt dann auch viele so populärkulturelle Bezüge, dass dann auf einmal immer wieder die Musik von dem belgisch-kongolesischen Rapper Damso reinkommt. Oder dann wird es wieder sehr theoretisch und dann kommt der Geschichtsphilosoph Michelin im Unterricht vor. Also das ist ein sehr assoziativer Bilderreigen, der sich aber wirklich zu einem großen historischen Bogen eben von der Kolonialgeschichte bis ins heutige Frankreich so zusammensetzt und der ganz faszinierend aber auch gefilmt ist.
Ja, wie habe ich gerade gefragt, wie sieht der Film aus?
Ja, das muss man sich auch ein bisschen so vorstellen. Diese Rituale im Internat werden auch so fast dokumentarisch gefilmt. Also eigentlich leben die so mit diesen blauen Uniformen. Das wirkt alles so wie aus der Zeit gefallen und auch so höfische Knickse gegenüber den Autoritätspersonen. Also es ist so eine Cinema Verité, Kamera, dann natürlich auch auf Haiti, wie die ganzen Beerdigungsrituale gefilmt werden. Aber es ist einfach dann ein super Gemisch und diese Mischung geht wirklich auf, weil der Zombie der Geschichte zum Vorschein kommt.
Okay, also dann doch interessante Tiefen oder Untiefen, wenn man so will, des Zombie-Mythos haben wir gehört hier in diesem neuen Film von Bertrand Bonello, Zombie Child. Und der zweite Film kommt auch aus Frankreich, wie gesagt, kommt von Jean-Paul Salomé, aber vor allem muss man einen Namen erwähnen, nämlich Isabelle Huppert in der Hauptrolle. La Daronne heißt das im Original, also jetzt mal grob übersetzt, die Alte. Der deutsche Verleihtitel ist, wie ich persönlich finde, ganz schrecklich, eine Frau mit berauschenden Talenten. Also offenbar ist es in Bezug darauf, dass da eine Dolmetscherin selber zur Drogendealerin wird, die eigentlich Gespräche abhört, ne, von Drogendealern mit einer Szene wie dieser hier.
Du brauchst mir doch nichts zu erzählen. Es gibt nichts?
Billy Magnoir mit Jay Tech. Inter Taui Sintan.
Hola, Bruder. Der Markt ist leer. Es gibt nichts mehr.
Hey, good luck. Ich will Rabia Hemar. Verhaar. Rebik le Mekke Nifsig. Hier, Bele Fumar. Et meh, ich seht nach.
Verdammte Quatsche, gib mir wirklich auf den Sack.
Da hören wir sie, zumindest die Synchronstimme. Setzt es schon mal den Ton?
Das setzt den Ton, das ist eine Krimikomödie und der Film basiert ja auch auf den sehr erfolgreichen Krimi. Die Alte war das, der deutsche Krimi letztes Jahr, wurde vielfach ausgezeichnet und er ist auch wahnsinnig gut, weil es so ein vielfältiger Krimi ist. Also es geht auch eben um das Porträt dieser Frau, um die 50, die sich von ihrem Leben entfremdet fühlt. Es geht auch um ihre Herkunft. Ihr Vater war Algerien-Franzose. Jetzt im Film ist eben alles auf die Krimi-Handlung reduziert, also Isabelle Huppert spielt diese Passionsportfolio und setzt, kommt dann eben an diese ganzen Haschdrogen dran und verkauft sie als Dealerin. Aber wie sie das macht, das ist schon sehr lustig, weil sie sich dann als Araberin verkleidet, immer schrillere Kopftücher auf.
Also spielt mit Klischees auch so.
Spielt mit Klischees, aber es macht sie, sie kann diese Klischees ja auch überspielen und wie sie mit diesen Dealer-Jungs umgeht, das sind ja alles so Macho-Kerle und wie sie die anhaut und denen sagt, boah, friss mal nicht so viel, du musst doch eigentlich abspecken. Also da hat man dann schon einfach Freude, sobald eben Isabelle Huppert auf der Leinwand erscheint.
Also zwei sehr unterschiedliche Filme, zwei Empfehlungen von Anke Lewicke, Zombie Child von Bertrand Bonello und wie gesagt, ich sage nochmal den deutschen Verleihtitel, auch wenn ich es ungern tue, eine Frau mit berauschenden Talenten. La Daronne ist der Originaltitel von Jean-Paul Salomé mit der großartigen Isabelle Huppert in der Hauptrolle. Herzlichen Dank für diese Empfehlungen. Und wir gehen vom Kino zum Tanz. Ein Tanzabend mit Musik von einem Mann, die, glaube ich, wenig Erklärung braucht, die direkt wirkt. George Gershwin mit Kompositionen wie dieser hier. George Gershwin. Eine Hommage gab es heute Abend zu sehen. In Stuttgart, nämlich im Stuttgarter Theaterhaus. Eine Tanzpremiere, überschrieben mit der Frage: Lieben Sie Gershwin? Gestellt wurde diese Frage von der Kompanie Gautier Dance, die zurückgeht auf den Leiter Eric Gautier, choreografiert von Marco Goecke. Und zugeschaut hat die Tanzkritikerin Dorian Weigmann. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie geht denn der Choreograf mit Gershwin um?
Der Choreograf Marco Goecke geht mit Gershwin sehr liebevoll um. Also wenn man das umdreht, lieben Sie Gershwin, muss man sagen, dass er wirklich eine Hommage macht an diesen Komponisten. den er Zeit seines Lebens verehrt. Und bei Goethe heißt, dass er liebevoll mit ihm umgeht, dass er ihn wirklich eingemeindet in sein eigenes, in seine eigene Tanzsprache, die was ganz Besonderes ist. Vielleicht sollte ich dazu kurz was erzählen.
Ja, das ist eine sehr strenge Sprache, glaube ich. Ne? Eine sehr strenge Sprache, die man nicht sofort assoziiert mit Gershwin, der ja oft auch sehr beschwingt ist und auch für Swing zum Teil steht, für Jazz. Und dann diese strenge Handschrift von Marco Goethe, geht das zusammen?
Ja, das geht sehr gut zusammen. Wie Sie das sagen, im Grunde genommen kennen wir Gershwin ja eher vielleicht aus Musical-Choreografien, assoziieren damit sowas wie Gene Kelly oder Fred Astaire und haben es hier jetzt mit einer Sprache zu tun, die aus dem Ballett kommt und die sehr, sehr stark formbewusst und sehr strikt geformt ist. Im Sinne von, wir haben eigentlich einen Körper, der ganz, ganz straff mit der Muskulatur arbeitet, der unter sehr starker Spannung steht. Und da würde man denken, das widerspricht eigentlich komplett diesem Flow, der ja von Gershwin ausgeht. Aber der Marco Goethe schafft es, in diesem Idiom das Staccato-hafte, was zum Beispiel ganz deutlich in dem Klavierkonzert von Gershwin drin ist, so großartig zu betonen, dass man überhaupt keine Irritation hat, sondern sofort da reinrutschen kann. Und das ist wirklich ganz, ganz großartig gelungen.
Und welche Musiken werden verwendet von Gershwin? Also hat er ein sehr breites Repertoire letztlich, ne?
Ja, ich finde, es ist ein relativ breites Repertoire. Es gibt eben dieses Klavierkonzert. Dann gibt es Songs, die wir kennen, zum Beispiel Summertime, aber eben nicht in einer Interpretation, die ganz, ganz bekannt ist, sondern in der von Janis Joplin von 1969. Und das ist schon ziemlich irre, weil das sehr, sehr bluesig ist. Dann gibt es eine Stelle, die wirklich grandios ist, und zwar The Man I Love. Von Sophie Tucker gesungen, ist in den 20er Jahren aufgenommen und genau die gleiche Einspielung hat Pina Bausch verwendet, als sie im Rahmen ihres Ballettabends Nelken für den Lutz Förster ein Solo gemacht hat. Und der Marco Goethe kommt aus Wuppertal, wie die Pina Bausch, die dort ja gewirkt hat, wenn sie auch nicht dort geboren war. Und er kann wirklich in diesem Solo, das er jetzt einer Tänzerin auf den Leib schreibt, nochmal eine andere Referenz, nämlich an Pina Bausch machen. Wo der Lutz Förster damals ganz, ganz statuarisch stand, ist diese Tänzerin jetzt auf einmal total mimisch im Gesicht und es ist großartig. Also wenn man beide Sachen gesehen hat, dann weiß man einfach, was für ein wirklich genialer Choreograf der Marco Goethe ist. Und dann gibt es aber eben auch sowas, wie sie eingespielt haben zu Anfang, nämlich die Rhapsody in Blue. Und das ist, glaube ich, der Tänzer des Abends, nämlich Theophilus Wessely, der diese Rhapsody in Blue ganz am Ende mehr oder weniger im Alleingang tanzt. Und zwar wirklich als eine Ballade auf einen einsamen Menschen. Man muss überhaupt sagen, dieser Abend ist kein sozialer Abend, kein Gesellschaftsabend, sondern er zeigt uns wirklich den Menschen in seiner Einsamkeit. Insofern passt er natürlich auch wahnsinnig gut auf Corona.
Das wollte ich gerade fragen, weil Sie noch Corona noch gar nicht erwähnt haben. Wir reden über einen Tanzabend und reden über die Corona-Bedingungen, aber da scheinen Sie sich zumindest metaphorisch zu zeigen.
Absolut, ja. Also wir sehen sehr viele so.
Ja, gerade in dem Moment haben wir gerade ein kleines technisches Problem. Mal sehen, ob wir die Leitung noch einmal zusammenkriegen. Vermutlich nicht. Aber wir haben gehört, dass Dorion Weigmann also sehr begeistert war von diesem Abend, auch wenn es etwas abrupt jetzt endete hier unser kleines Gespräch, aber sehr begeistert war von diesem Tanzabend im Tanzhaus in Stuttgart, ein Gershwin-Abend in der Choreografie von Marco Goethe, unter anderem mit der Goodyear Dance Company. Und ich grüße nach Stuttgart und hoffe, dass Dorion Weigmann uns denn auch noch hören kann. Und danke für diese Kritik. Und inzwischen hat Arno Zessek in die Feuilletons des nächsten Tages geschaut, also in die vom Donnerstag. Und das ist seine Bilanz.
Es wimmelt in den Feuilletons von Nachrufen auf Eddie Van Halen, auf Ruth Klüger, auf Herbert Feuerstein. Zunächst aber Ehre den Lebenden, nämlich der französischen Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier und der US-amerikanischen Biochemikerin Jennifer Doudna, die für die Entwicklung der Genschere CRISPR den Nobelpreis für Chemie erhalten. Wenn das Wort verdient einen Superlativ hätte, es wäre wissenschaftlich gesehen auf die beiden anwendbar, jubeln Hildegard Kaulen und Joachim Müller-Jung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und konstatieren mit Blick auf die Preisträgerinnen, die Entdeckung der beiden, die historisch gesehen praktisch über Nacht zum wichtigsten Werkzeug der Lebenswissenschaften und damit auch der Medizin- und Pflanzenforschung geworden ist, hat die schwierigen Anfänge der Gentechnik vergessen gemacht. Bei Forschern wohlgemerkt, bei Biotechnikern und auch bei der Wirtschaft. Die Genschere CRISPR hat buchstäblich alles verändert im Labor. Ein elegantes System, den Code des Lebens umzuschreiben. So beschrieb der Generalsekretär der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften, Göran Hansson, das schärfste, weil genaueste Werkzeug der Gentechniker. Noch allerdings hat sich der Code des Lebens nicht auf Unsterblichkeit umschreiben lassen, darum nun zum Tod des Hardrock-Gitarristen Eddie Van Halen. Mit 12 Jahren, so erzählte er es selbst immer, habe er mit Kippen und Alkohol begonnen. Nun ist er an Kehlkopfkrebs gestorben, der Kettenraucher- und Schnapsalkoholikerkrankheit. Er wurde 65 Jahre alt. Fixiert Jakob Biazza in der Süddeutschen Zeitung Van Halens Todesart, hat aber noch mehr zu sagen, na klar. Man höre sich nur das Solo an, das er auf Beat It von Michael Jackson gespielt hat. Alles, was die Gitarre damals konnte, ist in diesen wenigen Takten und einiges, was sie so vorher noch nicht konnte. Van Halen hat schließlich diverse Spieltechniken wie das Tapping oder das Sweeping, nein, nicht erfunden, aber zu etwas entwickelt, mit dem man Musik machen kann. Musik, nicht Show. Er war kein Gniedler um des Gniedelns willen. Hauptsächlich verwendete er die Angebertechniken dort, wo er sonst nicht spielen konnte, was er spielen wollte. Kurzer Blick ins digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Gniedeln heißt so viel wie schlecht spielen. Während Julian Weber in der Tageszeitung unter der Überschrift »Der jaulende Triumphzug durch alle Tonleitern« Van Halens orgiastisches Solieren feiert, gibt sich Jan Wiele in der FAZ distanzierter. Die Band Van Halen gehörte bei ihrem Debüt 1978 schon zur zweiten Rockmusikgeneration. Sie kultivierte, vielleicht auch weil das ganze Genre schon zwischen Punk und Disco zermalmt zu werden drohte, das Image einer verwöhnten Lausebande, die um jeden Preis Schlagzeilen erzeugen will. Vielleicht war sie ja auch einfach eine. Sehr unterhaltsam ist der sarkastische, liebevolle Nachruf auf Herbert Feuerstein in der SZ. Unter der Überschrift »Der Größte« halten Alexander Gorkow und Willi Winkler fest, am Dienstag ist ein kleiner Gott gestorben, und frotzeln erfreulich boshaft über das Verhältnis zwischen Feuerstein und Harald Schmidt. In völlig anderen Kreisen hat sich die Schriftstellerin und KZ-Überlebende Ruth Klüger bewegt, Autorin des Buches »Weiterleben, eine Jugend«, laut der Tageszeitung Die Welt ein schmales Monumentalwerk über den Hass und die Todesmaschinerie des Nationalsozialismus, ein Buch, das in einer Reihe mit den Werken von Primo Levi und Imre Kertész steht. Paul Jandl betont, Provokationen hat die in Sachen Literatur mit ruhiger Hand argumentierende Ruth Klüger nie gescheut. Ob es ihr Ex-Mann war oder der Surkamp-Verleger Siegfried Unselt, der Weiterleben für nicht literarisch genug hielt, Klüger konnte nachtragend sein. Und dass sich im Säurebad ihrer Unerbittlichkeit auch Freundschaften auflösten, musste vor allem einer zur Kenntnis nehmen, Martin Walser. Näheres in der Welt. Einige kulturell bedeutsame Todesfälle also, doch darunter offenbar kein Covid-19-Fall. Sollte man deshalb in puncto Pandemie optimistisch sein? Nun, unsere Meinung lässt sich mit einem Titel des Berliner Tagesspiegel ausdrücken. Es wird, aber nicht gleich.
Arno Zesek aus den Feuilletons vom Donnerstag. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer und mit Musik von Yusuf.